Heute erst einen Monat her.
Timon meint mich, scheint mich besonders zu mögen. Aber ich mag auch dein Lobpreis. Ich habe eben gedacht, Mensch, eigentlich könnte man jetzt weitermachen, Predigt ausfallen lassen. Immer schön, wie du und die anderen, wie ihr zusammen hier uns in die Gegenwart Gottes führt. Ja, bevor ich zum den Anliegen komme, zur Spende und zur Predigt, zwei Sachen andere noch kurz vorweg. Einmal möchte ich nochmal einladen zu der besonderen Veranstaltung am 29.01. in Enzen in White Open, wo ein jüdischer Rabbi kommen wird, also ein messianischer Jude, ist kein Rabbi, messianischer Jude, der in der Nähe von Haifa wohnt, der wird dort den Abend gestalten, wird uns eine Botschaft halten aus so messianisch-jüdischer Sicht und zusätzlich hinterher noch Lobpreis mit uns machen. Er ist vom Beruf her Konzertpianist, also da eigentlich muss man da viel Eintritt für zahlen, um den zu erleben. Also ich habe den zweimal schon erlebt, einmal bei ihm sogar zu Hause. Also es lohnt sich wirklich zu kommen. 29.01. Montag ab 19.30 Uhr in Enzen im White Open. Also da nochmal herzliche Einladung. Dann hatte ich ja letztes Mal gefragt, ob ihr einen Rundbrief gekriegt habt. Habt jetzt gesehen von der Emanuel-Schule. Zwischenlichter aus. Ich habe gleich nämlich am nächsten Tag, nachdem ihr sagtet, nee, haben wir gar nicht, gleich deiner Schule gefragt. Ihr sagt, was ist los? Warum haben die den noch nicht? Und dann wurde dabei festgestellt, dass einige Gemeinden ganz vergessen wurden. Sie hatten so die einzelnen Freunde alle, aber die Gemeinden, die großen Pakete sind dann noch nicht los gewesen und wurden dann gleich losgeschickt. Also der liegt jetzt unten aus. Alle Infos, was im letzten Jahr so gelaufen ist und Ausblick, lohnt sich wirklich hier reinzugucken. Wenn ich den durchlese, finde ich es immer so schade, dass ich kein kleines Kind mehr bin und in eine Schule gehen kann, dass ich eine andere Schule besuchen musste. Also was die alle machen, da ist wunderbar. Kinder darf es ja live miterleben. Hat euch auch erzählt, dass wir noch Unterstützer suchen, weil wir einen Umbau machen müssen. Wir haben inzwischen ein Bauprojekt von über 1 Million mit verschiedenen Sachen und unsere Gelder sind ausgereizt dafür. Und es war aber eine Bank bereit, uns jetzt noch 413.000 Euro zu leihen, ohne Sicherheiten. Unsere Sicherheiten sind ausgeschöpft, aber nur unter der Bedingung, dass wir 50 Leute finden, die bereit sind, eine Bürgschaft über 3.000 Euro zu geben. Inzwischen haben wir auch das Schreiben bekommen, was aussieht. Also diese Bürgschaft heißt nur, dass man seinen Namen eintritt und sagt, ich bin bereit zu bürgen, falls wir den Kredit irgendwann nicht mehr abbezahlen können, wovon wir nicht ausgehen. Aber falls das so ist, dann würden diese Person mit 3.000 Euro bürgen. Das heißt, man muss nichts hinterlegen, man muss nichts vorher geben, sondern das Leben geht ganz normal weiter, auch mit diesen 3.000 Euro, nur eben zur Not, falls wir den Kredit mal nicht mehr betätigen können. Wie gesagt, da gehen wir überhaupt nicht von aus. Dann wird das in Kraft treten. Also mich hat letztes Mal welche angesprochen. Wer noch da Interesse hat, ich habe so ein paar Zettel mit. Wäre schön, wenn noch der eine oder andere da mitmachen würde. Wir brauchen noch ein paar Unterstützer, um auf diese 50 zu kommen. Ja, dann herzlichen Dank, dass ich wieder auch kommen kann, um zu sammeln für unsere nächste Israel-Reise. Das zeigt sich immer wieder, was ihr für eine wunderbare, großzügige Gemeinde seid. Letztes Jahr schon unterstützt, dann Deborah jetzt hier unterstützen, auch immer wieder all die Jahre Leute unterstützt habt in verschiedenen Bereichen. Und ich denke, das segnet Gott ganz besonders. Das freut ihn, dass ihr da wirklich so ja, bereit seid zu unterstützen und zu segnen. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe schöne paar Bilder fertig gemacht, eine PowerPoint für euch, aber diese PowerPoint steckt immer noch auf meinem Computer. Ich wollte euch das mit Bildern zeigen, was wir diesmal machen wollen, wo wir hingehen wollen. Aber ich verspreche euch, dafür im März komme ich ja schon wieder. Da werde ich euch dann zeigen, wie wir es direkt übergeben haben und da denn, was das dann für Werke sind. Also wir haben bisher zwei Schwerpunkte, wo wir gerne Geld mitbringen wollen. Erstmal, wir reisen diesmal mit 8 Männern, hatten diesmal auf dem Herzen, mal eine reine Männertour zu machen. Nichts gegen die Frauen, wir lieben euch, wir freuen uns, Männer, dass es euch Frauen gibt. Aber manchmal ist das so, dass der Herr auch mal nur Männer aussendet, hat auch was Besonderes. Und ja, wir reisen also mit 8 Männern aus Schaumburg und aus Lippe, so ein Extertal, gemeinsam nach Israel und haben unter anderem auf dem Herzen, einmal werden wir zu einem jüdischen Rabbi, also kein messianischer, sondern ein jüdischer Rabbi gehen, der eine große Unterstützung macht für Arme in Jerusalem. Der kauft Schulranzen, der kauft Schulmaterial, der besorgt Essenszettel Gutscheine für arme Familien. Der hat einen großen Laden, wo er Jacken und sowas, die Fotos hätte ich euch jetzt alle gezeigt, mit den Ranzen und den Jacken und den ganzen Klamotten. Das verteilt er an die Armen und es ist auch schön, das ist ein ganz enger Freund der internationalen christlichen Botschaft aus Jerusalem. Die arbeiten also eng zusammen, die rufen auch öfters zu Spenden auf die Botschaft für diesen Rabbi und ich durfte ihn im letzten Jahr, wann war mal im November? glaube, im November durften wir ihn in Hannover erleben. Also er hat dort einen Vortrag gehalten, auch seine Arbeit vorgestellt. Und den möchten wir also besuchen. Der ist auch gleichzeitig ein Lehrer, der unterrichtet also auch junge Rabbis, die eine Ausbildung zum Rabbi machen. Hat da so ein Studienhaus und so, wo wir dann hingehen werden und ihn das alles uns angucken werden. Und er leider ist nicht direkt da, aber seine Frau ist da. Die empfängt uns, sie haben das schon geschrieben. Das Schöne fand ich, ich habe ihn dann hingeschrieben, so ganz förmlich, dir, lieber Rabbi, so und so. Ne, und dann unten mit Gottes Segen oder nicht Shalom, Heilige Shalom. Und, ne, so, und er schrieb dir zurück, dir, Brother Matthias. Dir, Bruder Matthias, ne, ein Jude. Wieder, er ist kein messianischer Jude. Ne, und er hat so eine enge Beziehung zu den Christen, dass er schon Probleme hat mit den Juden in Jerusalem. Sie sagen, du bist viel zu eng mit denen zusammen, das ist nicht gut. Ne? Und sowas. Und er sagt, nein, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen zusammenstehen, wir Christen und wir Juden. Und also der hat wirklich ein Herz für uns und liebt uns, christliche Geschwister. Und das zeigte sich auch, dass er so gleich schrieb, da Bruder Matthias, und endete auch unten mit, herzlich willkommen, lieber Bruder Matthias, freue mich schon, wenn ihr denn da seid. Also da wollen wir hin. Und zusätzlich werden wir die internationale christliche Botschaft besuchen in Jerusalem, haben auch da schon Termin abgesprochen. Und wollen auch denen dann Teil Geld übergeben für ihre Arbeit. Die haben ja viele verschiedene Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist auch noch die Holocaust-Arbeit. Sie haben ein Heim in Haifa, wo viele Holocaust-Überlebende leben. Es leben die meisten der Holocaust-Überlebenden leben unter der Armutsgrenze. Am Ende des Monats müssen sie sich entscheiden, gebe ich mein Geld für Medikamente oder Essen aus. Und da wollen wir hingehen und denen auch da Geld mitgeben für diese Arbeit und sie unterstützen. Und sie damit segnen. Vielleicht, das müssen wir noch rausfinden, können wir sogar mit einer anderen Gruppe nach Haifa nochmal zu dem Heim hinfahren. Aber das wissen wir noch nicht. Also das sind so die beiden Schwerpunkte, wofür wir ausziehen und in verschiedene Gemeinden gehen, und um Geld einzusammeln, und hoffen, dass wir mit einem ordentlichen Batzen aus Schaumburg und aus Lippe, aus dem Lipperland, dort wieder hingehen. Letztes Jahr sind wir mit knapp 2.800 Euro da aufgeschlagen und konnten da so einen großen Segen aus unserer Region dort rüberbringen. Ja, und davon werde ich dann im März dann berichten. Ich weiß, wollten wir jetzt gleich oder hinterher die Sammlung machen oder hinterher? Ich habe nur nicht, falls die Predigt nicht so gut ankam, nicht, dass es dann weniger wird. Ich gebe mein Bestes. Muss auch auf die Zeit ein bisschen achten. Nicht böse sein, wenn wir nachher schnell gehen oder noch kurz hier sind. Nicht uns jeden verabschieden. Mein Bruder, der wohnt ja in Bad Homburg, der ist dieses Wochenende hier. Der hat die ganze Eckelsippe auf 12 Uhr zum Essen eingeladen. Ich habe schon gesagt, wir kommen ein bisschen später. Manche freuen sich jetzt, oh, dann ist um 12 pünktlich Schluss. Und andere denken, oh Mensch, das ist so schnell. Aber wir gucken, wie lange es geht. Also wir haben schon gesagt, wir kommen wahrscheinlich ein bisschen später. Da mache ich. Genau, da treffen wir mit der ganzen Eckelsippe zusammen. Gut, da haben wir ja schön, ich habe ja Timon gefragt, darf ich kommen zum Sammeln? Und Timon hat wahrscheinlich gedacht, na, wenn er schon Geld sammeln will, dann soll er wenigstens noch ein bisschen was für tun. Dann hat er gleich gefragt, wer willst du denn auch predigen, wenn du den Tag schon kommst? Und ich sage, ja, habe dann gedacht, ein Eckel hat immer was zu erzählen, da wisst ihr ja, geschrieben, kann ich auch das gleich mitmachen. Gut, meine Predigt heute, könnt ihr euch was vorstellen darunter? Barmherzige Samariter, genau. Ja, barmherzige Samariter, vielleicht denkt der eine, oh, es kommt da mit so einer alten Kamelle, 100-mal schon gehört. Ich habe gerade mit Melanie noch im Auto durchgerechnet, wie viele Gottesdienste man eigentlich im Leben so hat. Wenn man 50 ist, dann hat man schon ungefähr 2.500 Gottesdienste und auch Predigten, und dann zusätzlich die man über Kassette, heutzutage über Internet. Also ne, wer so um die 50 ist, der hat schon ein paar tausend Predigten hinter sich und davon wahrscheinlich auch schon über 100-mal irgendwas über den barmherzigen Samariter gehört. Mir ging es so, dass ich letztes Jahr, haben wir unsere Kinder in Freiburg besucht und bin da mit Tim in einen Gottesdienst gegangen. So dieser modernen Gemeinde gibt es da, die ICF, weiß nicht, ob euch das was, so eine ganz moderne Gemeinde, die größte davon ist in Zürich, glaube ich, ne? So eine ganz große mit mehreren tausend Mitgliedern schon. Und da hat dann der Pastor darüber gesprochen. Und ich habe gedacht, meine Güte, der hat ja interessante Gedanken. Und die möchte ich heute mal mit euch teilen. So ein paar, ich habe mich dann intensiv mit beschäftigt, habe noch ein paar neue selber Gedanken bekommen, wo mir noch gar nicht klar waren. Ich werde euch nachher mal prüfen, ob ihr das so kennt. Aber jedenfalls ein paar interessante Punkte, die mir so zu diesem Gleichnis noch nie gekommen sind. Und genau, und das möchte ich mal mit euch teilen. Der Text hier, aus Lukas 10, 25, Vers 37. Interessant ist, der Text kommt genau nach der Stelle, die Gudrun eben vorgelesen hat, sage ich nachher noch was zu. Genau nach dem, was Gudrun eben zu der Aussegnung von Deborah gesagt hatte, kommt diese Geschichte. Und siehe, ein Gesetzeslehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihn Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenem Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an den entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu, verband seine Wunden mit Öl und Wein drauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: der die Barmherzigkeit an ihn übte. Jesus aber sprach zu ihm: Gehe hin und handle du ebenso. Immer so eine ganz interessante Geschichte hierhin. Jesus antwortet ja gern mit Beispielen, mit Bildern, mit Geschichten. Man sagt so, dass dies hier nicht so eher ein Gleichnis sein soll, sondern hier bringt Jesus eine Beispielerzählung. Er beantwortet die Frage mit einer Erzählung über diese Geschichte. Und interessant ist, wenn man so die einzelnen Punkte geht, wir haben ja erstmal wieder am Anfang einen Gesetzeslehrer. Das finden wir ganz oft im Neuen Testament, in den Evangelien, dass die Gesetzeslehrer Jesus versuchten. Die wollten ihn testen. Wie weit kennt er sich in der Bibel aus? Was gibt er für Antworten? Ist das vernünftig, was er sagt? Oder haben wir jetzt was, wo wir ihn anklagen können, dass er irgendwas erzählt, was überhaupt nicht richtig ist? Also das lesen wir immer wieder, dass die ihn getestet haben und herausfanden, versuchen und Jesus versuchen wollten. Interessant ist, Jesus ist echt geschickt, wie er geantwortet hat. Jesus hat selten direkt darauf geantwortet, auf diese Fragen, sondern hat ganz oft Gegenfragen gestellt. Was verstehst du? Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Also Jesus gibt ihm nicht sofort eine Antwort, sondern er macht eine Gegenantwort. Ganz geschickt, hochmodern, soll in der modernen Psychologie heute auch so gemacht werden. Klappt nun nicht immer bei den Psychologen, das mal so nebenbei. Aber das ist so geschickt, wie Jesus einfach dann drauf eingeht. So, und dann fragt er ihn und dann tatsächlich sagt er eben hier, dass das wichtigste Gebot, was auch das Schma Israel, das ist ein Gebot, was in jeder Gottesdienst gebetet wird, das ist ein ganz festes Gebot und Gespruch, den die Juden immer wieder beten und singen und sagen eben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. So, und dann merkte er, sagte Jesus: Ja, du hast gut geantwortet, ist wirklich das Wichtigste, und macht ihn eben deutlich so: Du sollst das auch leben. So, und dann kommt jetzt was ganz Interessantes, was hier steht. Er aber selbst wollte sich rechtfertigen. So, und jetzt ist auch interessant, auf welchen Teil dessen das Gebot ist, er jetzt hier eingeht. Er geht nicht auf den ersten Teil ein: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, als allererstes. Sondern wo er eingeht, ist auf das, was dann nachher praktisch wird. Und deinem Nächsten wie dich selbst. Also auf das Praktische, auf das, was wir tun müssen, da geht er drauf ein und fragt ihn: Wie soll man das machen? Wahrscheinlich, weil er sich selbst rechtfertigen, wahrscheinlich, weil das selbst bei ihm nicht so ganz gut klappt mit dem, was er tut und was er macht, und wollte da eben von Jesus hören, wie man das machen soll, von ihm dann praktischen Ratschlag zu haben wollen. Und dann kam eben, dass Jesus dieses Gleichnis erzählte. Es ist einfach auch schon die Ortschaft, die Jesus sich aussuchte. Ist alles total realistisch. Denn ich bin da mal gewesen in dieser Gegend zwischen Jericho und Jerusalem. Das ist wirklich eine einödige Landschaft. Da ist nichts, außer ein paar Esel laufen da rum. Ein paar Beduinenstämme sind da in Wellblechhütten, sieht man rechts und links da. Und sonst ist lange Zeit da wirklich nichts. Also ich bin zum Glück mit dem Auto da lang gefahren, nicht gegangen. Mein Sohn Tim, als er 10 Monate in Israel war, der ist tatsächlich diesen Weg mal zu Fuß gegangen von Jerusalem nach Jericho. Es gibt da so einen extra Pfad, den man gehen kann, hat auch ein paar wilde Esel getroffen, haben aber nicht zu ihm gesprochen, wie da Biliam, das hat er nicht erlebt. Ne, aber das ist wirklich ein Pfad, naja, er ist mit mehreren anderen gegangen, nicht alleine, aber da wundert man sich nicht, dass da Räuber standen und die Chance genutzt haben, weil da ist erstmal weit und breit keiner. Und dieser Pfad, er sagt ja, ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Ne, das ist auch ein ganz steiler Pfad. So, also ist auch nicht umsonst, dass der andere da einen Esel mit hatte, gerade wenn er noch Sachen bei sich mit hatte. Also ist ein ganz steiler Pfad, der ist nicht ohne dieser Weg. Also das ist die Begebenheit, sehr realistisch. Und dann sehen wir als erstes, was Jesus sagt, der ist, kommt das ein Priester an ihm vorbei. So, jetzt müssen wir uns mal angucken. Die Priester waren eine besondere Truppe der Leviten. Die Priester waren ganz besondere ausgesandte, auch herausgerufene Gruppe nochmal unter den Leviten. Die Leviten waren ja die Aufgabe hatten im Tempel, die ganze Tempelarbeiten überstand den Leviten. Die hatten auch keinen großen Eigentum und keine Häuser und Besitztum und sowas. So, das durften die nicht haben, wie die ganzen anderen Stämme. Die Leviten ist ein Stamm der 12 Stämme Israels, ein sind die Leviten. Und die hatten die Aufgabe, diesen ganzen Tempeldienst aufrechtzuerhalten und haben dafür auch Geld vom Volk gekriegt, ne, von dem Zehnten, was alle zahlen mussten, wurden unter anderem die auch mitfinanziert, mit Geld, aber auch mit von Ernte, von den Früchten und alles, was praktisch kam, hat man denen immer wieder hingegeben. Und die Priester, die waren nun eine ganz besondere Truppe von denen nochmal, das waren die, die den Altardienst hatten. Also nicht jeder Levit konnte auch Priester sein, das war dann ein Teil aus diesen Leviten, haben dann diesen Altardienst und der oberste Priester, das war dann der, der nur ins Allerheiligste gehen durfte. Also da gab es verschiedene Abstufungen nochmal, wer was durfte und wer was machen konnte. So, und Gott hat für diese Leute, für die Leviten ganz besondere Forderungen gehabt. Die liest man, wer Spaß dran hat, dann das alles so lesen, 3. Mose, das heißt ja auch nicht umsonst Levitikus, wird es ja auch genannt. Da sind die ganzen Gesetze und Vorschriften, ne? Dieser Rabbi übrigens, den wir besuchen werden, der hatte da irgendwie gesagt, gefragt, ob denn hier jetzt einer ist, der ihn bekehren möchte. Er sagt, wir Juden, Christen müssen eng zusammenarbeiten und dann ist es nicht gut, wenn wir uns immer gegenseitig bekehren wollen. Ne? Und fragte, will mich einer hier bekehren? Und vorher einer meldete sich, ja von dir weiß ich das, ja, sagt, das war der, der ihn eingeladen hat. Noch ein anderer außer ihm und der eine meldete sich noch, nur bist wenigstens ehrlich, sagt er. Also er geht da ganz locker mit um. Dann sagt er, ihr braucht aber keine Angst haben, ich will euch nicht bekehren, denn Jude ist echt anstrengend, sagt er. Jude zu sein ist echt anstrengend. Ihr müsst so viele Gebote und Gesetze halten, also ist auch heute noch so, kann ich euch nicht empfehlen. Bleibt mal da, was ihr habt. So, und so ist auch zum Beispiel ein Gebot für die Priester. Und der Herr sprach zu Mose, sagt den Priestern, den Söhnen Aarons, und spricht zu ihnen, ein Priester soll sich an keinen Toten seines Volkes unrein machen. Außer an seinen nächsten Blutverwandten, und dann wird da so aufgeschlüsselt, Vater, Mutter, Kind, Frau und so weiter. Wie das denn? Also ein Priester war es verboten, einen Toten anzufassen. Der durfte das gar nicht. Und als ich das nochmal gelesen hatte, das waren zum Beispiel Punkte, die hatte der nicht in seiner Predigt, wurden mir nochmal klar, Jesus hat hier Beispiele genommen mit dem ersten, der durfte den gar nicht anfassen. Und wie viele Predigten habe ich gehört, was wurde immer so schnell gesagt, der Priester und der Levit wurden immer so vergleicht mit den heutigen Frommen, ne, die sich nicht richtig über sich kümmern und nicht richtig was machen und dies und das, wie sind oft die Frommen bei diesem Gleichnis schlecht weggekommen. So, und man hat, ne, die nur irgendwas anderes im Kopf haben, aber gar nicht mehr den Nächsten und barmherzig zu dem Nächsten sind. So, aber wenn wir uns das angucken, der Levit, der Priester hier, der durfte den gar nicht anfassen. Der durfte gar nicht zu dem hingehen und den helfen. Ne? So, und wenn wir jetzt den nächsten, ne, wir sehen also der ganze Text nochmal. Also, das erste war der Priester, dann ebenso kam ein Levit. Was ist jetzt mit den Leviten? Hätte der den anfassen dürfen? Auch der hatte große Probleme, jemanden anzufassen, der wie tot aussah. Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Dieser soll sich am 3. Tag damit entsündigen und am 7. Tag wird er rein sein. Und wenn er sich nicht entsündigt am 3. Tag, dann wird er am 7. Tag nicht rein sein. Das galt für alle Juden. Jeder Jude, der einen Toten anfasste, galt für 7 Tage unrein. So, und die Priester hatten noch mal mehr eine Auflage, ne? Also die durften das auch gar nicht. Also wenn jetzt er als guck mal, was kommt danach, wenn jetzt er als Priester den angefasst hätte, dann wäre er 7 Tage unrein. Und wer weiß, ob er irgendeinen Dienst gerade hatte, wo er die Richtung lang ging, der hätte erstmal 7 Tage nichts machen dürfen, als sich nur zu reinigen. Und dieses Reinigen war ein ganz hohes Gut. Das ist ein Beispiel so einer Reinigungsgrotte, und zwar oben in den Qumran-Höhlen. Wisst ihr, in den Qumran-Höhlen, da wurden uralte Schriften gefunden und so, und da haben Rabbis und verschiedene Leute hatten da oben ein extra Gebiet für sich, so eine Ausbildungsstätte, und bin da jetzt schon 3-mal inzwischen gewesen, und da sind ganz viele, haben sie freigeschaufelt, sind ganz viele solche tiefen Bäder, und die haben mehrere solche Bäder in so einem kleinen Bibelschulenareal, wo dann die immer wieder ihre Reinigung machen, also die sie sowieso machen mussten. Also Reinigung war was ganz, ganz Wichtiges im damaligen Judentum, wo sie auch strikt dran gehalten haben. Und in jeder Bibelschule, müsste man heute in eine Bibelstuhle, vielleicht ein Taufbecken noch, ne, wenn es eine freikirchliche ist, aber sonst wirst du da keine Reinigung, außer eine Badewanne oder Dusche, das ist ja auch nicht verkehrt, ne, aber sonst wirst du da sowas nicht finden. Aber im Judentum hast du in solchen Bereichen ganz, ganz viele solche Bereiche gefunden, wo die sich reinigen. Wir sind hier rumgelaufen, hier mit meinen beiden Kindern damals. Hier ist so ein großes Areal, das geht noch hier weiter. Und hier waren, ich weiß auch nicht, ne, 5, 6 bestimmt solche Bäder da. Ne? Also in diesem kleinen Bereich, wo verschiedene Häuser sind, ganz viele verschiedene Bäder, wo sie wann wo reingehen mussten. Und auch die Treppen ist interessant, die mussten irgendwie einen rein. Dann, also sie durften sich auch nicht gegenseitig berühren, weil wenn sie jetzt einen berührt hätten, der noch nicht drin war, wären sie schon wieder unrein gewesen und hätten wieder rein müssen. Ne? Also das waren ganz... ganz strikte Vorschriften, wie das Ganze also gelaufen ist. Das konnten wir damals so besichtigen. Also das ist nicht ohne. Ne? Und hier nochmal so Qumran-Höhlen hier oben, sind wahrscheinlich ein Teil der Höhlen, wo diese Schriften gefunden wurden. Also schönes Gebiet dort oben. Also auch das muss uns nochmal klar sein, das war nicht einfach für die, zu diesen Toten hinzugehen. Und dann kann man sagen, ja, aber hätten die nicht, ist das nicht wichtiger? Und war der denn wirklich tot? Der war ja gar nicht tot. Und da muss man immer sagen, immer damit rechnen, mit das Menschliche. Das, was wir zuerst sehen, das entscheidet. Also Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der erste Blick entscheidend ist. Innerhalb von einer Viertelsekunde hast du einen Menschen in eine Schublade gepackt, den du gesehen hast. Dass die Daten, die wir im Kopf verarbeiten mit unseren Sinnesorganen, 90% der Daten, die uns dazu beeinflussen, eine Entscheidung zu treffen, gehen übers Auge, gehen übers Sehen. Ne, deswegen, meine Worte hier geben mir zwar viel Mühe, aber ich weiß, sie geben nur ein paar wenig Prozent aus, deswegen mache ich mal ein paar Bilder noch dazu. Ne, weil 90% der Datenverarbeitung gehen übers Sehen. Und die Viertelsekunde reicht, dass du den Menschen in eine Schublade, und die reicht, ob du entscheidest, mir hat mal ein Patient erzählt bei uns in der Klinik, sagt der Eckle, wenn ich auf eine neue Station komme, habe ich innerhalb von kürzester Zeit sofort entschieden, wer ist Freund, wer ist Feind, wer ist Opfer, wer es mir überlegen, mit wem kriege ich hier Probleme. Sowohl bei den Mitpatienten als auch bei den Mitarbeitern. Das geht automatisch. Und gerade Patienten mit so negativen Hintergrunderfahrungen, für die ist das überlebenswichtig. Und das kommt auch bei uns. Früher war das auch überlebenswichtig. So, wie dieser Mann, der da lang ging zwischen Jericho und Jerusalem, ne, für den war es auch überlebenswichtig. Da kamen ja auch wilde Tiere, hätten da kommen können, oder Räuber. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ganz praktisches Beispiel, um es noch deutlich zu machen, heute Morgen erst erlebt, so, dass das nochmal bestätigt. Wir kommen nach Schatagen rein, vielleicht die einen oder anderen, die aus Richtung Nienstedt kamen. Brigitte, vielleicht hast du es auch gemerkt. Kommst nach Schatagen rein und da steht ein schönes, buntes Auto. Hast du auch gesehen? Ne? So, du kommst also, Polizeiauto stand da. Was machen wir, wenn wir Polizeiauto sehen? Bremsen, schlechtes Gewissen, auf das Tempomat gucken. Ne? Tja, aber warum? Polizei heißt doch dein Freund und Helfer. Ne? Obwohl sie eigentlich unser Freund und Helfer sein sollen, für uns da sind, haben wir sie negativ besetzt, wenn du jedenfalls beim Auto fahren. Ne? Wenn du Auto fährst, genauso habe ich es auch gemacht, sofort ein bisschen runtergegangen, auf den Tacho geguckt, 53, habe ich gedacht, kann ja nichts passieren und sowas. Aber sofort hat man so ein beklemmendes Gefühl. Und das, obwohl du eigentlich keinen Grund hast. Ich war nicht zu schnell gefahren, ich habe keinen Konflikt mit der Polizei. Und sowas, im Gegenteil, die kommen oft zu mir in eine Klinik, wenn es irgendwelche Gespräche gibt, komme ich ganz gut klar mit denen und sowas. Und trotzdem, das ist im Kopf drin. Erster Blick, Viertelsekunde, Datenvereinbarung, Autofahren, oh, du könntest ein Ticket kriegen. Ne? Automatisch negativ belegt. Und so war das für diese beiden auch, für den Priester und den Levit. Ne? Da könnte tot sein, der sah aus wie tot. Datenverarbeitung, darf ich nicht berühren. Beim zweiten Datenverarbeitung, auf keinen Fall anfassen, hast du 7 Tage Probleme, reinigen, darfst du nichts mehr anderes machen. Also das muss uns klar sein. So, stattdessen sehen wir auch hier die beiden ziehen von dann und sowas wird immer schön dargestellt, die als sehr negativ. So, aber nun kommt eine dritte Person, ein Samariter war auf der Reise und kümmerte sich um ihn. Und jetzt muss man gucken, was ist der Samariter? Die Samariter waren ein spezielles Volk innerhalb Israel. Und zwar sind die entstanden, dieses Volk, als die Juden, Großteil der Juden, irgendwann in Gefangenschaft abgeführt wurden, sind dann, hat der damalige König aus dem anderen Land, hat dort andere Völker hingebracht nach Samarien. Dort wurden also keine Juden mehr größtenteils gelebt, sondern überwiegend Leute aus anderen Völkern. Und es sind aber noch ein paar Juden zurückgeblieben und die haben sich vermischt dann über die vielen Jahre mit den Leuten aus den anderen Ländern, die dort hingekommen sind und waren ein Mischvolk. Die haben sogar dann eine eigene, ähnlich der jüdischen, aber eine Mischreligion, haben einen eigenen Tempel aufgebaut, haben also sich komplett eigenständig dort dann gelebt. Gibt, fand ich auch interessant, gibt auch heute noch 700 Samaritaner, nennen die sich. Also Leute, es gab früher noch viel mehr, sind immer weniger geworden, jetzt sind wieder ein paar mehr geworden, weil sie jetzt wieder in Frieden leben dürfen. Gibt es dort immer noch, die dort speziell so leben. Aber die haben damals, ging das ganz extrem bis dahin, dass die einen eigenen Tempel, andere Götter angebetet haben, bis hin zu Kinder als Opfer verbrannt haben. Also deswegen, das ist das Schlimmste ja, was es für einen Juden gibt. Also deswegen waren die von den Juden überhaupt nicht gern gesehen und waren ein Volk, was man nicht gern gesehen hat, wo keiner mit Kontakt haben wollte. Das sehen wir auch an der Geschichte aus Johannes 4, 5, Vers 9. Es musste aber durch Samarien reisen, also Jesus. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gegeben hat. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir trinken. Da, denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritanischen Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Also auch zu der Zeit Jesus war es noch ganz klar, ein Jude hatte mit einem Samariter keine Gemeinschaft. So, und jetzt kann man sich fragen, warum macht dann Jesus ausgerechnet einen Samariter hier als Beispiel? Um Barmherzigkeit deutlich zu machen, wäre es doch eigentlich logisch gewesen, wäre ein anderer Jude vorbeigekommen, der nicht gleich so einen hohen Auftrag hatte, der diese 7 Tage auf sich genommen hätte und sich um den armen Mann da gekümmert hat und den dann weitergebracht hat. Da hätte er gut Barmherzigkeit mitmachen können. Aber einen Samariter zu nehmen, passt zu der damaligen Zeit überhaupt nicht. Das ist unvorstellbar. Das geht gar nicht. Also Jesus bringt hier einen Mann als Beispiel, als draufsetzen auf die anderen beiden, die es schon nicht machen durften oder nicht machen konnten aus verschiedenen Gründen, bringt er jetzt noch eine andere Person, die das eigentlich auch nicht macht. Und dann sogar noch zusätzlich diese Person Öl und Wein nimmt die, um seine Wunden zu behandeln. Damals das Beste, was man machen konnte, gab es so nicht die ganzen schönen Salben, wie es sie heute gibt und alles. Öl und Wein kann man gut für Wundenversorgung nehmen. Das war teuer. Das ist nicht einfach so, irgendwie so mal so ein bisschen, wer Öl und Wein hatte, das war schon damals was ganz Besonderes und sowas. Und das war teuer. Das heißt, er benutzte sein Vermögen, sein Geld, was er in Waren hatte, um diesen Mann zu versorgen. Brachte ihn dann in eine Herberge, zahlte 2 Denare, 1 Denar ist ungefähr so ein Tageslohn von der damaligen Zeit gewesen, und hat gesagt noch, ich bezahle dir alles andere, wenn ich wieder zurückkomme. Also Jesus hat so ein großes Ding gemacht, wo man eigentlich sagen muss, sag mal Jesus, deine Geschichten sind ja schön und gut, aber das ist ja nur ein bisschen unrealistisch, was du jetzt hier erzählst. Dass ein Samariter ausgerechnet dahin gehen würde und sich um Juden kümmern würde, wo wir beiden doch überhaupt nichts miteinander zu tun haben wollen und machen, denn dass er noch so viel Geld dafür ausgibt, wenn du jetzt nur gesagt hättest, er hat sich um ihn gekümmert und hat ihn ins nächste Dorf gebracht, aber dass er sein Wein, sein Öl, sein verdientes Tagegeld und noch später zurückkommt sogar, um dann für ihn zu bezahlen, also das ist ja ein bisschen ganz doll, was du jetzt hier erzählst. Also Jesus macht das so deutlich, dass er sagt, hier, das geht eigentlich gar nicht. Aber was ist in all den Jahren draus geworden aus dieser Geschichte? Man nimmt diesen Samariter als das große Beispiel für Barmherzigkeit. So weit, dass es sogar einen Arbeiter-Samariter-Bund gibt. Ich habe da mal geguckt, Arbeiter-Samariter-Bund, allein in Deutschland 1.100.000 Mitglieder, sind in 16 Ländern aktiv. Insgesamt gibt es in 16 Ländern 3 Millionen Mitgliedern in diesem Arbeiter-Samariter-Bund, 130.000 Ehrenamtliche und 30.000 Hauptamtliche. Ja? Also Jesus sagt ja nicht, dass das verkehrt ist und dass das schlecht ist. So, dass wir da, ne, ist ja wichtig, dass wir das machen. Aber interessant ist, so, dass er so ein Beispiel hier gibt. Und das ist auch wieder typisch Jesus und auch die jüdische Zeit, die auch damals war, dass man nicht so direkt das gesagt hat. Ne, auch wenn ihr mit auf Juden trifft, wenn du ein Beispiel aus dem Alten Testament nimmst, so, dann wird immer gefragt, nach welchem Rabbi wurdest du gelehrt? Na, bei welchem Rabbi wurdest du unterrichtet? Weil jeder Rabbi hat eine andere Linie. Das kennen wir ja auch. Ne? Je nachdem, auf welche Bibelschule gehst, ob nach Bad Gandersheim, Bibelschule Malche oder Boröa ist von den Pfingstlern, ne? Wiedenes von den Baptisten, oder ob du normal evangelisch oder katholisch Theologie studierst, kriegst du auch was ganz, ganz anderes mitgeteilt. Ne? Also haben wir Christen genauso, aber die Juden noch viel mehr. Und für bei den Juden ist das schön. Wir Christen, wir machen oft ein Problem raus und kabbeln uns dann richtig. Für die Juden ist das normal. Das gehört dazu. Man sagt ja nicht umsonst, 3 Juden, 5 Meinungen. Ne? So, das ist so. Ne? Ich bin gespannt, den Rabbi, den wir da besuchen werden, das ist ja auch so einer. Also Juden diskutieren gerne über die Auslegung solcher Texte. Und deswegen war es für normal, für Jesus, mit solchen Texten zu antworten und nicht ihnen eine fertige Antwort. Und ganz selten hat Jesus eine Auslegung gegeben. Für ein paar wenige Stellen, wo die Jünger nochmal nachgefragt haben, was hast du denn da eigentlich jetzt wieder erzählt? Und dann hat Jesus mal selten aber denen genau erklärt, was er da jetzt mit meinte. Aber der Normalfall war, er hat die Leute mit dieser Geschichte allein gelassen und dass sie sich darüber Gedanken drüber machen sollten, wie sie damit umgehen. Ne? Das Ganze wurde soweit ein Bild von Rembrandt hier. Sieht man nicht ganz so gut hier. Der zahlt da wieder mit dem Pferd vor dieser Herberge ist. Kann mir kaum vorstellen, dass so eine Herberge damals ausgesehen hat. Vielleicht mehr zu Zeiten von Rembrandt. Ne? Aber selbst hochbekannte Künstler haben Bilder gemalt über den barmherzigen Samariter. Würden Bücher geschrieben, Kinderbücher geschrieben und. Also da wurde groß als Beispiel dargestellt, dieser barmherzige Samariter, was der für uns bedeutet und was der uns sagen sollte. Aber ist das das wirklich, was Jesus uns sagen wollte? Ist es das wirklich die Kernaussage, dass da einer kam, der barmherziger ist als wie die Priester und die Leviten? Und das ist das Beispiel, nach dem wir uns, um das wir uns kümmern sollten. Interessant ist, könnt ihr euch vielleicht erinnern, die das letzte Mal da waren, als ich hier gepredigt hatte im Dezember. Diese Geschichte geht um Martha und Maria. Diese Geschichte kommt direkt nach der Geschichte eben mit dem barmherzigen Samariter. Wusste ich auch gar nicht, habe ich auch jetzt in der Vorbereitung geguckt, was kommt eigentlich danach. Also sofort kommt da kommt diese Geschichte mit Martha und Maria, wo es eben, will jetzt das Ganze nicht nochmal alles nochmal wiederholen, aber wo das Kernaussage ist von Jesus am Ende, dass nicht Martha, die hier beschäftigt ist, ne, hier seht ihr Martha, die hier viel arbeitet und Maria sitzt zu den Füßen Gottes, ne, zu Jesu Füßen und genießt es und die macht hier die viele Arbeit und beschwert sich bei Jesus dann, dass die andere nichts tut. Und Jesus sagt zu ihr am Ende, so, aber eins ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Also das gleich als nächste Bibelstelle, ne, in dem Evangelium sagt Jesus nochmal ganz deutlich, das Wichtigste ist nicht etwas für mich zu tun, sondern das Wichtigste ist mit mir Zeit zu verbringen. Und das fand ich auch so schön in dem vorletzten Lied, was wir vorhin gesungen haben, ne, wo es drin stand, was das Wichtigste ist. Erst kam, ich will dir nah sein und dann kam, ich will dir dienen. Und das verwechseln wir ganz häufig. Oder wir machen nur das Dienen und verpassen das Nahsein. Aber das Dienen, das wirklich, wir können dienen. Der Arbeiter beim Herzbund, da sind bestimmt hier auch viele Christen, den Rote Kreuz, größter Arbeitgeber in Deutschland. Also diese ganzen, ne, die sind alle häufig aus christlicher Motivation heraus entstanden und es ist auch gut, dass wir die haben. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist immer an erster Stelle, ich will dir nah sein, ich will dir dienen, kommt danach. Aus Jesus heraus das machen. Und schön ist auch die Geschichte, ich musste vorhin schmunzeln, als gut und das denn vorlas dann mit, wo die 2 Jünger oder ausgesandt wurden und sowas und dann alles erlebt hatten, wie sie Kranke geheilt haben, das Evangelium verkündet haben. Und dann kamen die Jünger ja zurück zu Jesus, waren total begeistert. Boah, die Kranken wurden geheilt, Dämonen ausgetrieben, das Reich Gottes haben wir gepredigt. Und was hat Jesus dann zu ihnen gesagt? Was aber ist das Wichtigste? Genau. Nicht das, was ihr erlebt habt, was ihr getan habt in meinem Namen, sondern das Wichtigste ist, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Das ist das Wichtigste. So, und das ist häufig die Gefahr, die wir haben, so wenn wir das andere sehen, dass wir eben was für ihn tun, dass wir aus uns heraus, dass wir aus unserer Kraft und sowas den anderen dienen, so was gut ist und was richtig ist, dass wir es aber verpassen, aus Jesus herauszumachen. Und das Schönste ist, wo Jesus uns das deutlich macht, ist mit dem Weinstock und den Reben. Auch aus Johannes, wo es heißt, bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr in mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. So, und das, glaube ich, ist, glaube ich, ein größerer Punkt, den Jesus noch eigentlich den Kerl deutlich machen wollte. Nicht, dass er wichtig ist, barmherzig zu sein, sondern ich glaube, Jesus hätte sich viel lieber gefreut, wie können wir denn den Herrn, unseren Gott, von ganzem Herzen lieben. Der fragt nach dem zweiten Teil, weil er steht, weil er sich rechtfertigen wollte, weil er eben nicht so barmherzig ist. Viel entscheidender ist aber, wie kann ich den Herrn, meinen Gott, von ganzem Herzen lieben? Wie kann ich mit ihm leben, dass ich in der Lage bin, aus ihm heraus Barmherzigkeitsdienste zu machen? Und das geht eben nur, wie es auch in diesem Bild schön deutlich gemacht wurde, ne? Diese ganzen schönen Weintrauben, die hier sind, die würden alle nicht so schön und herrlich aussehen, wenn die nicht hier direkt an diesem Weinstock angebunden sind. Eine Frucht bringt nie aus sich allein Frucht raus. Eine Frucht kann nichts machen, wenn sie nicht hier dran ist, wenn sie nicht den Saft kriegt aus diesen alten Dingern hier, die dann da reinfließt und die es dann so wunderbar schmackhaft macht. So, und das muss uns immer klar sein. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir sind so in der Gefahr, schnell barmherzig zu sein, dies und das zu machen. Und ich weiß, vor Jahren war eine Bekannte mal bei Ignis in der Klinik, hat da Therapie gemacht. Die sagt, die war so erschrocken, wie viele Pastoren und Leiter und vollamtliche Leute dort waren. Alle ausgebrannt. Die Gefahr ist so groß, wenn wir Barmherzigkeitsdienste nur aus Mitleid, aus uns heraus, im Westen sagt man Humanität machen. Unsere ganze Klinik funktioniert durch Humanismus. Und die Leute sind so schnell ausgebrannt. Und am Ende, alle aus einer guten Motivation heraus. Aber ganz schnell bist du am Ende deiner Kräfte, wenn man das nur aus sich heraus macht. Was wir brauchen, ist wirklich dieses Angedocktsein. So, das heißt, ne, wenn wir diese Barmherzigkeitsdienste machen, die gut sind, die wichtig sind, die wir auf jeden Fall machen sollen, ne, dann geht das nur aus ihnen heraus. Und interessant fand, Jesus hat an keiner Stelle die beiden hier negativ verurteilt. Gesagt, die haben was Falsches gemacht. Das war nicht richtig. Ne, wurde nie genannt, weil Jesus genau wusste, die haben absolut nach den Maßstäben des Alten Testamentes gehalten. Die haben sich an das gehalten, was Gott ihnen aufgetragen hat, wie sie mit Toten umzugehen haben. Aber das Kernbotschaft, denke ich, ist eben nicht in diesem Ganzen hier, dass wir das machen, was wir absolut wichtig ist, sondern die Kernbotschaft ist das hier vorher, dass wir an ihm angeschlossen sind, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir das, was wir machen, wirklich immer wieder darum bemüht sind, zu ihm zu kommen und sagen, Herr, gib uns die Kraft zu dem, was wir machen. Oder das, wo ich letztes Mal drüber gepredigt hatte, wirklich Zeit mit ihm zu verbringen und uns von ihm einfach verlieren in seiner Gegenwart, mit ihm Gemeinschaft haben und da heraus die Kraft zu bekommen für diese Dienste, aber auch die Liebe, ne, denn ich denke, so heute, wir sind so abgelenkt, haben so viel Zeug und viele von Menschen heute sind so negativen Verhältnissen aufgewandt. Man macht einen Fernseher an, man sieht nur Katastrophe, überall traumatisierte Menschen, auf uns kommen ja Massen an traumatisierten Menschen zu, da sind schon da. Durch die ganzen Kriegserlebnisse und was alles da ist. Ne? Oder wenn ich mal in der Klinik sehe, die sind so traumatisiert mit den ganzen Verletzungen. So, und da kann ich den Nächsten nicht lieben. Ne? Das geht nicht. So, wenn ich nicht wirklich aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus heil werde, Liebe von ihm empfange und mit ihm wirklich von ihm diese Liebe bekomme, nur dann bin ich in der Lage, auch diese Liebe dem Nächsten zu geben. Nur dann bin ich in der Lage, den Nächsten zuzulieben wie mich selbst. Ich muss erst diese Gemeinschaft mit Gott haben, erst ihn lieben, dann mich lieben, heil werden an dem Ganzen, was in meiner Seele, in meinem Menschsein kaputt ist. Und dann bin ich in der Lage, auch dem Nächsten zu lieben. Das ist oft ein Prozess, verschiedenen Schichten, der ineinander geht. Ne? Fatal wäre, wenn ich sage, ich warte jetzt, bis ich perfekt bin, bis ich heil bin, bis ich voller Liebe bin. Und wenn ich das bin, dann gehe ich rüber zu den Menschen und gebe diese Liebe weiter. Meistens geht das in lange Jahre Prozesse, so eine Schicht immer weiter. Aber ich möchte einfach ermutigen, wirklich immer wieder dieses Dranbleiben an Gott, dranbleiben an dem Weinstock und sich von ihm füllen zu lassen und von ihm wirklich das zu bekommen, damit ihr in der Lage seid, wirklich den anderen zu lieben und dann Barmherzigkeit auszufüllen, wie der Samariter das gemacht hat. Und ich denke, das ist, kann mir gut vorstellen, wie gesagt, die Juden haben gerne diskutiert über Auslegung von Texten, aber ich fand das sehr sinnig, was der damals gesagt hat, wo ich da war, dass er eigentlich sagen wollte, das geht gar nicht. Das macht kein Samariter. Das ist unmöglich, was der gemacht hat. So aus sich heraus geht das gar nicht. Sondern es geht nur wirklich mit Gott und aus engen Beziehungen und Gemeinschaft mit ihm. Amen.